zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb begrüßt Sie Brit Bergen. Heute ein zweites Mal aus Schwabach, aus dem WWL-Haus, einer Gebets- und Begegnungsstätte, die Edeltraud Barth mit ihrem Team vor 2 Jahren gegründet hat. Und wir dürfen bei ihr und in ihren Räumen heute sein für eine ganz besondere Begegnung. Zu Gast habe ich bei mir Andrea Miller. Sie hat in den vergangenen Jahren eine schmerzhafte, aber gleichzeitig auch eine trostreiche Erfahrung machen dürfen. Sie ist verheiratet mit Christoph, Mutter von 4 Kindern. Sie hat Zwillinge, die jetzt 4 Jahre alt sind. Und vor 3 Jahren, als eines der Zwillinge noch ganz klein war, noch nicht 1 Jahr alt, hat sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen schmerzhaft verändert. Ich begrüße Sie, Andrea Miller.
Danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Frau Miller, wir kamen erst vor wenigen Tagen in Kontakt. Frau Barth hatte uns angesprochen, als sie ihre Geschichte gehört hat, die sie ihr anvertraut haben, als sie im WWL-Haus waren, und hat sie gefragt, ob sie bereit wären, diese Geschichte auch mit unseren Hörerinnen und Hörern bei Radio Horeb zu teilen. Wie kam es dazu, dass Sie so spontan Ja sagen konnten, dieses Gespräch zu führen, Zeugnis zu geben, was ja auch immer ein wenig Überwindung kostet, mit so vielen Menschen über das Radio seine Geschichte zu teilen?
Ja, ich bin eigentlich froh, dass es so gekommen ist, weil die Geschichte mit Alena ist eine ganz besondere und ist für uns eigentlich als Familie ein Wunder. Und aufgrund dieses Wunders war ich schon immer so in Gedanken mit Gott oder ja, verbunden und habe ihm versprochen, dass ich das Wunder weitergeben werde, was die Lina da erlebt hat oder das, was wir als Familie erlebt haben mit unserer Tochter. Und habe das schon immer überlegt, kann ich es mal im Gottesdienst anbringen oder wo mache ich das? Bin aber selber nicht der Mutigste, der jetzt gerne vorne steht vor vielen Menschen, und war jetzt eigentlich froh und glaube auch, dass es so geführt wird, er ist vom lieben Gott, dass mich jetzt eben die Leute vom Gebetshaus angesprochen haben, ob ich da bei Radio Horeb Zeugnis geben möchte. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass der Tag gekommen ist und ich das endlich weitergeben darf, was Gott alles bewirken kann bei den Menschen oder wie er uns auch zur Seite steht und immer wieder hilft.
Sie haben schon angedeutet, es geht um Lena. Und Lena hat einen Zwillingsbruder, den David. Aber als sie knapp 1 Jahr alt war, hatte sie plötzlich körperliche Probleme.
Ja, wir haben festgestellt im Sommer, dass die Lena immer wieder Fieber hatte und mit der Atmung Probleme. Und ja, es war so, das war eigentlich geplant, dass Vater-Kind-Zelten ist, dass mein Mann mit den Großen, die sind ja schon 13 und 11, zum Vater-Kind-Zelten geht und ich gehe mit den Kleinen dann, mache einfach ein schönes Wochenende, weil die eben erst so klein waren, da gehe ich noch nicht, also Vater-Kind sowieso kann ich eh nicht mitgehen und das wäre ihm zu viel. Und dadurch, dass die Lena krank war, bin ich halt mit der Lena zum Kinderarzt und die Oma hat auf den Zwillingsbruder aufgepasst. Und ich habe noch zu Oma gesagt, also ich brauche jetzt keine Tasche groß, wir gehen dahin, war an der Annahme, es ist eine Erkältung und wir kommen wieder heim. Und wir sind eben losgefahren, da ist der Opa mitgefahren, der hat uns ich bin erst alleine zum Kinderarzt, sowas. Und der Doktor hat dann eben gemeint, ob die Lena was verschluckt hat, weil sie so schwer atmet, irgendein Spielzeug oder irgendwas. Und habe ich gesagt, ich habe jetzt nichts mitbekommen, aber es kann ja mal sein, dass man kurz unaufmerksam ist mit dem Zwillingsbruder. Es ist auch nicht einfach, wenn man immer beide im Blick behalten muss. Und ja, und dann hat er gemeint, bitte so schnell wie möglich in die Notaufnahme, in die Kinderklinik. Und dann war ich schon da erschrocken, weil ich mir gedacht habe, was, auf sowas war ich jetzt ja gar nicht eingestellt. Und habe eben meine Mutter angerufen, dass sie auf den David bitte weiter aufpassen soll. Wir müssen in die Kinderklinik. Und weil ich dann eben so nervös war, habe ich den Opa gefragt, ob er uns hinfährt. Der hat uns dann hingefahren und da kamen wir, obwohl eine lange Schlange von Kindern war, sofort dran. Und das hat mich dann schon stutzig gemacht, weil ich mir gedacht habe, wieso kommen wir jetzt sofort dran? Es ist ja doch anscheinend dann gefährlich oder lebensbedrohlich. Und dann kam die Lena eben, wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Und als ich da das Bild gesehen habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, als der Arzt mit dem Befund kam. Ja, die Lena hat einen 11 cm großen Tumor vor der Lunge und wir müssen jetzt schnellstmöglich überlegen, wie wir handeln, weil das drückt schon auf die Luftröhre. Und da war für mich das Leben dann plötzlich ja ganz anderes. Ich hatte Angst und habe dann sofort auch zu beten angefangen, weil wir sind schon ja, früher auch mit der Mama sind wir viel in die Kirche gegangen als Kind selbst, haben da auch gebetet, aber da kommt natürlich dann, wenn man irgendwas Schlimmes erfährt, da betet man dann auch noch mal intensiver, was machen wir jetzt, wie geht's weiter? Die Ärzte haben dann gesagt, es ist besser, wenn wir nach Erlangen fahren und haben dann den Rettungswagen auch gleich bestellt, weil sie haben die Lena nämlich in Nürnberg noch, haben sie sediert und haben im Nachhinein gedacht, es war vielleicht ist doch gefährlich, weil sie schwer Luft bekommt. Wir sollen das doch in Erlangen in der Kinderklinik gleich mal von den anderen Ärzten nochmal anschauen lassen. Und dann sind wir eben nach Erlangen. Und da waren dann schon ganz viele Ärzte, 15 Ärzte locker, die uns da empfangen haben, die Lena und mich. Und es war alles nur noch wie ein komischer Film. Ich habe dann meinen Mann angerufen, der vom Vater-Kind-Zelten zurück musste und den Großen ja auch noch nichts sagen konnte, weil wir wollten natürlich, dass die Großen nicht verunsichert sind. Da kam dann der Onkel zum Zelten dazu. Und der Arzt hat gemeint, also es ist wenig Chance für die Lena, weil es eben schon so sehr auf die Luftröhre drückt. Und ja, wir müssen unbedingt eine Biopsie machen. Und am nächsten Tag war dann eben das soweit, dass die Biopsie war. Und in der Zeit, wo diese Biopsie eben stattgefunden hat, war das Gute, dass gegenüber von der Klinik, genau gegenüber die katholische Kirche war. Das wussten wir gar nicht. Wir sind einfach nur rausgegangen, wollten an die Luft, weil wir es eben in der Klinik nicht ausgehalten haben vor Angst. Und haben dann eben die Kirche gesehen und dann sind wir da reingegangen. Und voller Verzweiflung und Wut haben wir dann in die leere Kirche erstmal unsere Angst geschrien. Wie kann sowas sein, lieber Gott? Warum? Wieso? Wir verstehen das nicht. Wieso? Wir, warum? Wir haben 4 Kinder, es ist eh schon viel los und stressig. Warum? Aber dann auch, wie diese Wut wieder ein bisschen beruhigt war, gleichzeitig gebittet und gebetet, bitte lass die Lena jetzt diese Biopsie überleben. Das war ja schon die erste Angst, überlebt sie überhaupt diesen Eingriff. Wir sind dann aus der Kirche wieder rüber ins Krankenhaus, weil wir wussten, so nach einer Stunde ungefähr ist die Lena wahrscheinlich operiert oder die Biopsie vorbei. Und dann sind wir wieder rüber ins Krankenhaus und haben uns dann auf den Gang gesetzt und gewartet und sind uns natürlich auch die Tränen geflossen, weil man nicht weiß, du hörst nichts, du siehst nichts, wie steht's jetzt um die Lena? Und da kam dann schon ein Arzt runter, ein total netter, freudestrahlender Arzt, der sagt, sind Sie die Familie Miller? Und wir, ja, also keine Sorge, der Lena geht's gut. Wir haben jetzt eine Biopsie gemacht und die liegt schon im Aufwachraum. Und dann waren wir erstmal, ja, durchatmen. Das hat sie jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft, den kleinen Schritt. Und wir durften dann auch zu ihr hochgehen und ihr die Hand halten. Sie war natürlich auf der Intensivstation. Das ist natürlich mal nochmal was ganz anderes, wenn man das mal erlebt. Ich war selber noch nie auf einer Intensivstation mit den ganzen Geräten, wenn alles piepst. Und sie war ja auch noch nicht wach so richtig, aber wir waren erst mal froh, dass sie das geschafft hat. Ja, da haben wir dann schon gemerkt, ohne den lieben Gott, also das war einfach wirklich gut, dass wir da vorher drüben waren. Man bekommt wirklich da schon wieder Kraft und Energie und haben die auch gespürt. Und für mich war in dem Moment klar, die Lena schafft es, obwohl die Ärzte ja auch alle gesagt haben, wir wissen noch gar nicht, was für eine Art von Tumor, wir wissen noch gar nicht, welche Chemotherapie wir anfangen sollen. Es war irgendwie in einem so drinnen, oder der Wunsch vielleicht als Mutter auch, dass die das schafft. Und die innere Stimme vom lieben Gott, die schafft es. Und ja, so sind wir dann da den ganzen Weg gegangen. Also es war dann so, dass die Lena Chemotherapien bekommen hat. Auch erstmal Chemotherapien, wo man gar nicht wusste, welche Art von Tumor wird damit behandelt. Also man hat uns schon vorher gesagt, wir beginnen jetzt, müssen aber noch auf die Biopsie, aufs Ergebnis warten. Was ist das überhaupt für ein Tumor? Aber wir müssen beginnen, eben weil er so groß ist und hoffen einfach, dass das dann anschlägt auf den Tumor, dass der kleiner wird, dass er auch wieder besser atmen kann. Und dann war ich eben alleine auf der Intensivstation erstmal auch die Nacht, weil die anderen Kinder mussten ja auch versorgt werden. Mein Mann ist dann wieder nach Hause. Und wir waren dann noch mit einem anderen Kind im Zimmer. Und man selber beobachtet das Ganze ja dann auch ein bisschen aus dem Blickwinkel. Und da waren auch eine Mutter und ein Vater am Bett gesessen von einem neugeborenen Kind und haben halt da auch mitbekommen, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da wurde auch dann von der Ärztin nach ja, am Abend irgendwann gesagt, also wir sollen jetzt das Zimmer verlassen, die Lina und ich kommen in ein anderes Zimmer und habe halt mitbekommen, dass das Kind austherapiert ist. Und das war so die erste Begegnung, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wir sind ja ganz schön nah dran, jetzt doch am Tod. Also ich habe es doch verdrängt, aber irgendwie komisch. Und für mich war es wichtig, dass ich diesen Eltern irgendwie Kraft oder Halt gebe, egal ob die jetzt glauben oder nicht. Und habe denen dann eben die Marienmedaille, die ich oder die wundertätige Medaille ihnen von mir geschenkt, wo ich zwei davon eben im Krankenhaus dabei hatte. Und die Eltern haben sie genommen, aber wir haben da nicht groß geredet und ich bin dann rausgegangen. Diese Medaillen, das war ja noch vorher, bevor wir überhaupt von der Diagnose erfahren haben von der Lena, dass ich bei einem Friseurbesuch eine ganz wertvolle Person kennenlernen durfte, die ich auch am Abend vorher noch im Fernsehen gesehen habe, einen Bericht über den Jakobsweg. Und diese Person ist eben da damals mit mir ins Gespräch gekommen, dass ich eben Zwillinge bekomme und er findet es total schön. Und ob ich an Gott glaube, habe ich eben damals gesagt, ja, wir glauben ganz fest sogar an Gott. Und der hat mir damals eben beim Friseur diese zwei Medaillen eben mitgegeben für die Lena und für den David. Und da habe ich mir auch gedacht, es war kein Zufall, dass wir die bekommen haben. Ich selber habe schon eine selber von meiner Oma bekommen und die waren auch immer fest dabei, jetzt dann bei dem Besuch im Krankenhaus. Genau, dann war es so, dass eine schwierige Zeit war, weil die Lena und ich waren dann immer eine Woche im Krankenhaus, nee, mehrere Wochen, wir waren für mehrere Wochen dann im Krankenhaus. Ich habe auch die anderen Kinder gar nicht gesehen und die Chemotherapie hat dann irgendwann begonnen. Und da war irgendwie für mich wichtig, dass diese Chemotherapie eben was Gutes bewirken soll. Sie soll ja, Chemotherapie bedeutet ja nicht nur, dass sie den Krebs bekämpft, sondern sie greift ja auch viele Zellen an. Also es ist ja auch gefährlich für den Körper. Das ist ja, man darf die Chemotherapie ja gar nicht berühren normal, weil sie so eben giftig ist. Und um das Gift eben in Gutes für die Lena, ihren Körper umzuwandeln, habe ich dann halt auch die wundertätige Medaille eben auch immer als Kette mit an die Chemotherapie, wenn es soweit war, hingehängt und gebetet, viele Heilgebete gebetet für die Lena, dass praktisch die krankmachenden Zellen ihren Körper verlassen sollen und die gesundmachenden Zellen um das Tausendfache gestärkt werden und dass man einfach die göttliche Souveränität anerkennt. Also diese ganzen Gebete, die hatte ich vorher noch nie so gehört, aber die kamen da einfach und es war eigentlich immer dieses Gleiche, immer während der Gebet. Zusätzlich noch habe ich dann von jemandem eine Novene bekommen von Maria der Knotenlöserin und das habe ich dann auch immer noch mit eingebaut und habe gemerkt, wie es mir gut tut und wie es auch der Lena gut tut. Also die Lena hat wirklich die Chemotherapien so gut weggesteckt. Sie hat zwar ja die Haare verloren, wie alle anderen auch, aber die hat vielleicht in der ganzen Zeit einmal gebrochen und hat es so gut verkraftet und da habe ich mir gedacht, es bewirkt wirklich was und diese Kraft war immer im Raum zu spüren und habe mir gedacht, wenn das auch bei der Lena wirkt, dann möchte ich das auch bei allen anderen Kindern und immer die Kinder, die halt im Raum gerade waren, habe ich dann einfach für die auch gebetet. Manche Eltern haben dann eher gesagt, wie kann es denn ein Gott geben, wenn unsere Kinder das jetzt bekommen und dann ist es natürlich schwer, man selber überlegt auch, warum hat es uns jetzt getroffen, warum? Aber ich glaube, ohne Gott hätten wir das gar nicht ausgehalten, die Situation. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das überstehen soll, die anderen Kinder nicht zu sehen und bei ihr zu sein und Kraft zu haben und ihr auch nicht anmerken zu lassen, dass was Schlimmes ist. Also viele haben immer gefragt, wie kannst du noch so gut drauf sein und lachen? Und ich habe dann immer nur gesagt, es kommt von oben die Kraft. Also das kann nur von oben kommen, weil anders wird man es gar nicht schaffen. Dann war es so, dass die Chemotherapien ja immer wochenweise waren. Also es war so eine Woche Krankenhaus, drei Wochen durften wir nach Hause. Und es war schon großer Dank, dass wir alle wieder mal uns sehen konnten. Der Zwillingsbruder hat die Lena umarmt und wir waren alle, das war immer so wie vom Urlaub heimkommen. Also nicht Urlaub, aber man hat sich wieder in den Armen gehalten und auch als Familie sich mal wieder Kraft gegeben. Und diese Chemotherapie hat zum Glück angeschlagen. Also der Tumor wurde kleiner. Was dann das Nächste war, dass festgestellt wurde, das die Lena einen Gendefekt hat, also einen ganz seltenen Gendefekt. DICER1-Syndrom heißt es, das ist was ganz wenige Menschen auf der Welt haben und dass eigentlich der Tumor, der da als eigentlich Sarkom entdeckt wurde, ein Blastom ist. Und man wusste jetzt genauer, wie man eigentlich den Tumor behandeln kann. Problematisch dabei war, dass wir wieder als Familie Angst hatten, weil ein Gendefekt heißt ja, dass es irgendwo im Erbgut bei uns in der Familie ist und wir nicht wissen, hat es mein Mann oder hab's ich? Und wenn ja, der Albtraum, kann es irgendwie noch einer von den Kindern haben? Wie geht es jetzt weiter? Und da muss man dann auch ganz lang warten, bis die Blutergebnisse wieder da sind und auch wieder viele Gebete, um diese Zeit zu durchstehen, diese Ungewissheit, wie geht's jetzt weiter? Bitte nicht noch ein anderes Kind, weil es ist eh schon schlimm genug. Und da nach einigen Wochen haben wir dann erfahren, dass die Lena, Gott sei Dank, auch wenn es schlimm ist, eine Neuanlage hat, dass es nichts von uns vererbt ist und dadurch auch die anderen Kinder nicht betroffen. Und da waren wir dann erstmal dem lieben Gott dankbar, dass es so schlimm die Situation ist, nicht noch jemand anderes dann auch noch betroffen wäre. Gerade beim Zwillingsbruder hat man dann noch mehr Sorge. Wobei die Ärzte gesagt haben, es ist auch wie ein gesondertes Kind zu behandeln. Also die sind alle, sind ja keine Eineigen, deswegen sind die alle unterschiedlich. Genau. Und im Krankenhaus hat man dann auch lange Stunden verbracht. Also diese Geräte, die da ja ständig laufen, die machen ja die ganze Zeit immerwährend gleichen Geräusche. Und es ist eigentlich furchtbar am Anfang, um da wirklich einschlafen zu können, wenn man immer diese Geräusche hört, die da während die Infusionen in die Kinder da reinlaufen, piepsen und klingen. Und in der einen Nacht war es eben so, da habe ich auch wieder viel gebetet, dass es der Lena gut geht und habe dann eine Stimme singen hören. Und so eine schöne Stimme habe ich in meinem Leben noch nie singen hören, die ich da gehört habe. Und ich habe mir gedacht, ist da nebendran vielleicht eine Musikuniversität, wo jemand abends noch übt? Oder kann es sein, dass eine Mama so schön singt nebenan? Und habe dann eben die Schwester, die ja auch immer nach uns geschaut hat, ob alles in Ordnung ist, habe dann gefragt, wie ist denn das? Ist da irgendwie eine Musikuniversität? Wer singt? Wer hat da so schön gesungen? Oder ist da irgendeine Mama, die so schön singen kann? Dann hat sie gesagt, also nein, da ist gar nichts. Also es ist wirklich keine Universität, wo jemand singt und es ist auch keine Mama, die ihr Fenster offen hat und gesungen hat. Und da habe ich erst gemerkt, Mensch, man kann wirklich Gottes Kraft nicht nur spüren, sondern man kann sie auch wirklich hören. Man kann hören, wie so einen Chor der Engel wirklich, den er für einen bereitstellt, dass es einem besser geht, dass man Kraft kriegt und dass er wirklich da ist. Und ich habe auch immer sein Jesusbild immer hinter mir stehen gehabt am Krankenbett von der Lena. Und es waren so viele Zeichen, also auch nochmal mit der Marien wundertätigen Medaille, dass auch mein Schwiegervater dann in der Woche, wo wir daheim waren, mir noch mal eine geschenkt hat, die hat er in seinem Geldbeutel entdeckt. Der ist auch gläubig und katholisch, aber er hat gesagt, Andrea, ich habe jetzt schon so lange meinen Geldbeutel, aber ich habe diese Medaille wieder entdeckt und weiß jetzt auch gar nicht, woher, aber ich gebe sie euch mit. Und da habe ich gesagt, Mensch, das freut mich jetzt, weil es sind für mich so kleine Zeichen, einfach vom lieben Gott, dass wir wirklich da vertrauen können. Und in der Klinik schließt du ja dann auch Kontakte mit anderen Müttern und Vätern. Und die eine Mutter kam dann auch recht frisch rein mit ihrer Tochter, die erst 10 oder 11 war, mit Leukämie den Befund und auch total fertig. Und die mehreren Wochen, die man dann miteinander verbringt, tauscht man sich auch aus und haben halt auch gesagt, sie glauben auch fest an Gott und wir beten auch zusammen. Wir haben dann auch im Zimmer zusammen für die Kinder gegenseitig gebetet. Das hat auch gut getan. Und da kam eben auch die Oma zu Besuch in die Klinik und ich habe das dann nur so nebenbei mitbekommen, dass die Mutter von der Frau dann eben gemeint hat, der Opa war heute noch einkaufen im Supermarkt und du wirst es nicht glauben, bring dir doch dann noch die wundertätige Medaille, hat er sie gefunden. Und da habe ich mir dann gedacht, Wahnsinn, weil das ist jetzt so oft passiert, also da ist eine Kraft da. Und da kann man wirklich auch fest dran glauben, dass diese Kraft da ist und dass auch da diese Kraft war, auch in dieser Kinderklinik so zu spüren. Das war eine andere Art von Klinik, das in diesem Bereich, diese Station 2C war das. Da haben Menschen gearbeitet, die müssen berufen sein, weil sonst schaffst du, glaube ich, den Beruf gar nicht. Die sind berufen dazu, das zu tun. Und das waren wie so kleine Erdenengel, die von Gott gesandt waren, die da kamen und auch Kreuze um hatten und die Medaille, wo ich mir gedacht, also die wundertätige Medaille um hatten, genau. Und ja, man ist dann Stück für Stück durch diese harte Zeit gegangen, aber man hatte irgendwie immer wieder im Gefühl, die Lena schafft es. Dann kamen natürlich die harten Arztgespräche, wo wir wieder gesagt haben, naja, ist noch nicht operabel, wissen wir noch nicht, müssen wir noch weiter eine Chemotherapie machen. Also die Realität hat eigentlich noch nicht so ausgeschaut. Aber was schön war, wo die Ärzte selber sich gefreut haben, die Chemotherapien schlagen an, er wird kleiner. Irgendwann war es dann soweit, dass der Tumor von 11 cm im März auf 3 cm geschrumpft war und man überlegt hat, ob es jetzt möglich wäre, diesen Tumor zu operieren, weil man muss irgendwann den Moment erwischen, den richtigen, weil es kann ja sein, dass der wieder größer wird und dann ist es wieder nicht mehr möglich, aber bei der Größe muss auch ganz eigentlich aufgepasst werden, weil eben so eng die Blutgefäße da dran laufen und es ist ja so ein kleiner Körper noch, das wirklich gut zu erwischen.
Für wann war die Operation geplant?
Die war am 25. März geplant. Also festgestellt wurde das ja im Jahr vorher, kurz vorm ersten, also vorm ersten Geburtstag im August. Und das war dann im Frühjahr praktisch, zum Frühjahr hin. Und das mit dem Frühjahr war für mich auch so eine Sache, es war immer eine innere Stimme, die gesagt hat, im Frühjahr hat es die Lena geschafft, das schafft sie. Und es war so ganz fest verankert und dann war wirklich dieser 25. März da, wo man dann auch wieder Angst hatte, wird sie operiert, kann sie operiert werden, weil eben Corona kam. Also das war dann auch, wo viele Operationen ja dann abgesagt werden mussten, auch bei Krebspatienten. Aber bei der Lena war es eben so dringlich und lebensnotwendig, dass sie gesagt haben, diese Operation wird auf jeden Fall durchgeführt. Schwierig war dann wieder, du kannst nur alleine in die Klinik rein, dir kann keiner Beistand geben, du musst da irgendwie durch und es werden mehrere Stunden sein. Wir haben zwar gewusst, da ist eine Psychologin im Notfall an der Hand, aber es ist einfach nicht Familie. Das ist mein Mann daheim, mehrere Stunden. Die Großen haben mir davon gar nichts gesagt, weil man will ja die Kinder nicht unnötig belasten noch. Der David hat sowieso nicht verstanden, was los ist. Dann war es so, dass die Lena in den OP kam und die ganzen Ärzte, die dann da standen, war mir irgendwie wichtig, die nochmal zu segnen. Also ich habe dann, egal was war, wenn es dein Kind ist, ist dir das ganz egal, was die Leute denken oder sich wundern. Ich habe dann einfach gesagt, ich wünsche allen Gottes Segen und dass das wirklich gut klappt mit der Lena und danke, dass sie das machen und dass sie da sich um die Lena kümmern und habe dann dafür die Ärzte auch nochmal kurz bevor sie dann reinkam zur Vorbereitung gebetet. Und dann waren es eben lange, lange 7 Stunden, wo ich wirklich gemeint habe, jetzt bricht eine Welt zusammen, ich halte es bald nicht mehr aus und habe dann eben die Psychologin angerufen, ob sie kommen kann. Dann war sie sofort auch da und dann hat sie gesagt, was tut ihr denn jetzt gut, was können wir denn machen, wollen wir spazieren gehen? Dann habe ich gesagt, ja, erst mal raus an die Luft und das war dann auch nicht so einfach, weil mit den Corona-Auflagen dann wieder reinzukommen und wieder, du musst dann deinen Namen wieder hinterlassen und alles, das war gar nicht so einfach. Und dann sind wir eben wieder Richtung Kirche gegangen, weil ich gesagt habe, irgendwie, das ist das Einzige, was mich beruhigen kann, diese Gottesnähe. Und dann waren wir eben in der Kirche gesessen und haben erst mal so, habe ich einfach so in Ruhe gebetet und dadurch, dass wir so viel Zeit hatten, hat sie gesagt, würdest du gern singen? Und es war dann das erste Mal, dass ich alleine in der leeren Kirche gesungen habe, ganz alleine. Und da habe ich diese Gänsehaut bekommen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie Gott da ist und wirklich einem Kraft und Mut schenken kann in solchen schweren Momenten, dass man wirklich ruhig bleibt und keine Angst hat. Und das waren auch Momente, wo die Sonne eingestrahlt hat, total durchs Fenster und einem Kraft und Energie gegeben hat, dass man das durchhält. Dann sind wir wieder zusammen zurück in die Klinik und da musste ich natürlich dann auch noch ein wenig länger warten, aber es war nicht mehr so schlimm, weil es war irgendwie ein Vertrauen da, es wird gut werden, es wird einfach nur gut werden. Und dann kam irgendwann der Anruf auf dem Handy, ja, der Kinderchirurg möchte mit Ihnen reden, die Lena ist jetzt fertig, also operiert. Und dann habe ich mich mit ihm da eben am Gang getroffen und dann hat er gemeint, ja, also ihre Tochter, die hat mir meinen letzten Nerv geraubt, also das war wirklich Wahnsinn, diese Operation. Und ich habe eigentlich, mir war das alles egal, nur wissen wollen, lebt die Lena und ist der Tumor draußen? Alles andere war für mich erstmal egal. Und der hat dann gemeint, ja, die Lena lebt, ihr geht's soweit gut. Das ist natürlich eine Riesenoperation gewesen, hat er gesagt. Und er musste wirklich 7 Stunden gebückt über dem Kind waagrecht arbeiten, dass der da wirklich alles entfernen konnte. Und es war nicht einfach. Es war so nah an den Blutgefäßen dran. Aber er konnte es restlos entfernen. Und dann bin ich nur in Tränen ausgebrochen. Und ich konnte ihn ja nicht mal umarmen, weil in Corona-Zeiten darf man sich ja nicht umarmen. Und ich habe dann auch gesagt, Gott segne sie. Und sie sind echt ein Engel, dass sie das so toll operiert haben, dass sie da der Lena das entfernt haben. Und na, da gemeint, ja, also jetzt erst mal wieder runterfahren. Es war ein ganz toller Arzt, wo ich mir auch denke, der ist berufen, diesen Beruf zu machen. Wirklich ganz toll. Ja, und dann war es so, dass die Lena Stück für Stück immer fitter wurde und man jetzt eigentlich der Lena gar nicht mehr ansieht, dass da mal irgendwann was war. Mir kommt es auch so vor, als ob, wenn ich das erzähle, das ist 10 Jahre her, sie ist jetzt erst 4 und mir kommt es vor, als ist es jahrelang her. Und ich merke, man überlegt immer, warum hat man so was Schlimmes erleben müssen, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich habe noch eine viel tiefere Gottverbundenheit, als es vorher ist. Und das Wort Wunder hat bei mir auch nochmal eine ganz andere Bedeutung und Heilwerden. Es ist was ganz anderes als vorher. Also man kann Gott viel mehr vertrauen und spüren und loslassen, weil ich auch ein ängstlicher Mensch generell bin. Aber er hat ein spüren lassen, es geht weiter und vertraue auf mich. Und es ist jetzt halt auch bei den Nachuntersuchungen wieder so, es ist nicht einfach. Man hört ja auch wieder Rückschläge von anderen befreundeten Kindern, die dann trotz Reha und Schockgenesung trotzdem dann zu ihm geholt wurden. Und dann denkt man sich auch, mein Gott, ist das schrecklich, wenn man sie doch noch verlieren würde. Aber diese Eltern haben eine wahnsinnige Ruhe in sich, die das erlebt haben und geben mir jetzt noch Kraft, mit der Lena da so weiterzumachen, wie wir das machen, weil sie einfach, denke ich, auch wieder die Kraft von Gott bekommen. Und ich glaube auch fest, dass diese Kinder, die jetzt bei Gott sind, da wieder mit dran arbeiten, den Kindern, die da jetzt auf Station 2C liegen, wieder ihre Kraft weitergeben durch Gott. Da glaube ich ganz fest dran.
Mein Gast in der Spiritualitätssendung ist Andrea Miller. Ich bin Britt Bergen und im ersten Teil hat uns Frau Miller erzählt von der Zeit, in der die Diagnose eines 11 cm großen Tumors auf der Lunge ihrer einjährigen Tochter gestellt wurde und wie sie diese Zeit bis nach der Operation erlebt haben. Lena ist heute 4 Jahre alt, gesund und kann im Alltag mit ihren Eltern, ihrem Zwillingsbruder und 2 größeren Geschwistern ganz normal leben. Wie erleben Sie Lena heute, Frau Miller? Hat sie sich verändert?
Also die Lena ist total fit. Die ist genauso fit wie ihr Bruder, rennt rum, hüpft rum, ist ein freudiger Mensch. Sie war zwar am Anfang ziemlich ängstlich und schüchtern gegenüber anderen Menschen, weil sie einfach durch die ganzen Arztbegegnungen verschüchtert und eingeschüchtert war. Aber die Lena hat auch schon viel vom Glauben mitbekommen. Also obwohl sie so ein kleiner Mensch ist, war es so in der Zeit, wo sich das so entwickelt hat, habe ich in meinem Schlafzimmerschranken Teilklamotten einfach weggeräumt und habe da das Jesusbild reingestellt und auch was ich so von vielen Menschen bekommen habe, eben ein Mutmachherz oder die Maria, die wir sowieso schon daheim haben, habe ich da reingestellt. Und die Lena war ja immer mit da an dem Ort, wo wir dann, wenn wir zu Hause waren, habe ich mit ihr da gebetet. Und das hat sie schon von klein an mitbekommen und hat dann wirklich auch dieses Jesusbild oft in Händen halten wollen und an ihr Herz gedrückt. Oder hat auch die Marienfigur, dieses Holz, wie eine Puppe hat sie an sich gedrückt. Und dann habe ich sie gefragt, Gerlina, das gibt dir Kraft. Und hat sie gesagt, ja. Gesagt, ja, der liebe Gott hilft immer. Und hat sie gesagt, ja. Und es hat irgendwie auch die ganze Familie nochmal irgendwie stärker im Glauben werden lassen. Selbst der Zwillingsbruder, der erst, ja, mit 3 hat er da im Sandkasten einen Stein gefunden, wo das dann rum war. Und hat mir diesen Stein gebracht und hat gesagt, Mama, schau mal den schönen Stein. Und das ist ein ganz glatter, wunderschöner Stein, wo ich gar nicht weiß, wo der jetzt genau herkommt, also wirklich im Sandkasten. Es ist ganz glatt und so schaut aus wie cremefarben oder wie so korallemäßig, ganz glatt und schön. Und dann hat er gesagt, ja Mama, den Stein, der gehört Jesus. Und dann habe ich erst nochmal hinhören müssen, weil ich mir gedacht habe, was hast du gerade gesagt? Und ja Mama, das ist der Stein, der gehört, den habe ich gefunden, der gehört Jesus. Und dann habe ich gesagt, woher weißt du das? Und dann sagt ein dreijähriges Kind, Mama, da bin ich mir ganz sicher. Und das war für mich nochmal so ein Gänsehautmoment, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Also es ist wirklich, und der Stein liegt jetzt auch mit in unserem Gebetsraum mit drinnen und hat eine ganz besondere Bedeutung. Was in der Zeit für mich auch so ganz wichtig war, wo ich gedacht habe, man muss das eigentlich alleine eher durchstehen. Also ich würde nie jemandem das mitteilen, dass jetzt die Tochter Krebs hat, weil ich finde es nicht gut, wenn man das so groß preisgibt. Aber ich habe es eher dann andersrum gemacht, über WhatsApp. Die Leute, die praktisch gläubig waren, denen habe ich das erzählt und die haben dann immer bei diesen ganzen Chemotherapien oder Untersuchungen immer mitgebetet. Und diese Kraft vom Gebet, die haben sogar die Betenden gespürt. Also ich habe eine gehabt, die hat gesagt, Mensch, für die Lena brauche ich gar nicht mehr groß beten. Da ist ja eine Wattehülle um die Lena rum, die sie da spürt. Wie viele Leute beten denn bitte für die Lena? Also es war eine ganze Gemeinde. Wir haben auch bei uns mit dem Pfarrer eben geredet. Der hat auch gesagt, da war es ganz schlimm noch um die Lena gestanden. Er würde kommen, dann machen wir einen Hausgottesdienst. Da kamen dann auch zwei Leute mit, die ich noch gar nicht vorher kannte, wo ich jetzt super intensiven freundschaftlichen Kontakt entwickelt habe, die da auch damals schon mitgebetet haben für die Lena und durch die Zeit durch jetzt auch. Und diese vielen Beter oder Betenden geben so viel Kraft. Also wenn man gegenseitig füreinander betet, ist es doch nochmal ein anderes Gebet, als wenn man nur selber betet. Das ist wirklich das, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das zeigt sich da. Es ist wirklich so.
Gab es in der Zeit Momente, wo Sie einfach nicht mehr beten konnten, wo Sie froh waren, dass andere für Sie beten?
Ja, das war, wo ich immer diese Taxifahrt nach Erlangen, da war es mir so schlecht vor Angst. Also diese Taxifahrt, das ist immer sowas, wo ich keine Kraft hatte dafür und wo ich dann eben vorher meine WhatsApp losgeschickt habe und alle, bitte jetzt beten, ich kann jetzt nicht, mir geht's überhaupt nicht gut, mir war es total schlecht. Oder es waren auch Zeiten im Krankenhaus, wo ich einfach so übernächtigt und müde war und überhaupt nicht mehr beten konnte. Wo dann auch eine andere Mama dann für mich, für die Lena gebetet hat, aber ich aber auch wieder für ihren Sohn gebetet habe, wenn sie so kaputt und fertig war. Also dieses Gebet hat ganz, ganz viel gebracht, wenn man dann auch sagt, man kann sich da fallen lassen. Da war auch so eine Begegnung noch mit einem Pater, den ich eigentlich gar nicht kenne. Das ist jetzt eine längere Geschichte. Mein Sohn war, bevor diese ganzen Krankheiten waren, im Schullandheim, hat noch kein Handy gehabt und wollte aber auch eins haben wie alle anderen, weil es gab eine Handyzeit und da durften die alle eine Stunde spielen und er will das auch. Und dann haben wir halt den Schwiegervater gefragt, dürfen wir dein Handy mit dem Patrick da mitgeben? Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Wir sollen halt nur vorher eine Nachricht schicken an alle, dass sie wissen, der Enkel hat jetzt das Handy. Und dann kam eben ein Anruf auf den Opa sein Handy am Abend bei mir. Ja, was ist denn los? Geht's dem Opa nicht gut? Und dann haben wir gesagt, nein, dem Opa geht's gut. Der Enkel will bloß ins Schullandheim und dann brauchen wir das. Und dann bin ich so nett mit diesem Pater ins Gespräch gekommen und habe ihm dann die ganze Geschichte, obwohl ich ihn gar nicht kenne, von der Lena erzählt. Und dann war der von dem Moment an auch als Betender mit dabei in der Gruppe und ist es auch heute noch. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Und er will uns aber irgendwann mal besuchen, hat er gesagt, wenn er in der Nähe ist. Und da bin ich echt gespannt auf den Kontakt. Ich habe aber dann auch wieder für ihn gebetet. Da hat er mir dann geschrieben, Mensch, jetzt hat es mich mit Corona erwischt. Und man gibt sich dann gegenseitig wirklich die Kraft und den Halt, obwohl man sich gar nicht kennt. Also das sind schon Momente, wo ich mir denke, man muss wirklich fest an ihn glauben, egal was ist. Er hilft immer.
Also was deutlich wird, ist ganz viel Freude, die Sie auch erleben durften in diesem tiefen Leid.
Ja, also wirklich, ja, doch, stimmt. Man denkt zwar, das ist das Schlimmste im Leben, was einem passieren kann, aber irgendwie, ja, die Gemeinschaft und das Gebet, was da entstanden ist und die Freude, und die Kinder hatten da auch Freude drin, das denkt man gar nicht in dieser Klinik. Also die haben ganz viel gelacht und Spaß gehabt und da gab es ja noch, das war noch vor Corona, dann ein Spielezimmer, wo die sich alle getroffen haben. Und du musstest natürlich schauen, jeder mit seiner Infusion, wie gehen die da, die Kinder da umeinander rum, dass sie sich nicht verheddern. Aber es war wirklich immer eine gute, positive Energie da. Und ich habe halt immer mein Kreuz mitgenommen, ne, und aufgehängt, weil jeder ist ja da anders. Aber das habe ich einfach gebraucht, dass es da ist.
Man hört ja auch immer wieder, dass die Kinder teilweise ihre Eltern sogar trösten, also viel mehr Kraft und Stärke in sich haben und dass es in diesen Kinderstationen fröhlich zugeht, was man sich ja gar nicht vorstellen kann auf einer Krebsstation.
Ja, ja, doch, das ist, sie lenken einen auch viel ab. Also es ist wirklich oft, ich hätte es gar nicht gedacht. Wir haben auch, du bist ja immer mit jemand anderem im Zimmer, du teilst dir immer das Zimmer und was da für Gespräche entstanden sind und wie die Kinder dann auch miteinander gespielt haben, das ist gar nicht so, als bist du da mehr im Krankenhaus. Die eine Mutter, die musste ja so lange mit ihrem Kind drin bleiben wegen Leukämie, die ist da ja schon halb eingezogen. Also die hat dann praktisch am Boden den Spieleteppich, da haben die Kinder sich da mit der Toni-Box getroffen und Musik gehört und rumgetanzt, wo du dich gar nicht mal so, das war eher so häuslich schon. Man hat sich schon, die hat sich halt häuslich eingerichtet, weil es anders nicht geht. Aber die Kinder, es ist wirklich so, Kinder können einen da wirklich nochmal, die haben, glaube ich, nochmal eine intensivere Bindung zu Gott oder Beziehung.
Ja, kleine Kinder, die leben eben noch ganz in der Gegenwart und machen sich keine Gedanken über das Morgen, keine Sorgen, so wie die Erwachsenen und vor allem eben auch die Eltern von Kindern wie Lena oder den anderen auf dieser Station.
Das stimmt, ja, ja, ja. Nicht wie wir Erwachsene, die schon immer gleich weiterdenken.
Da gab es auch eine Geschichte mit einem Rotkehlchen.
Meine Schwiegermutter, 2004 ist die an Krebs auch gestorben. Das ging auch ganz schnell. Die hat einen Hautkrebs gehabt und der hat sich dann praktisch, das war im Kopfbereich, als Metastasen ganz schnell verbreitet. Das war dann nach der Diagnose eine Woche hatte die nur. Es war auch eine harte Zeit für uns als Familie, auch für meinen Mann, die Mutter so schnell zu verlieren. Und damals war es so, da habe ich noch studiert, da war ich dann im Krankenhaus neben der Maria, hat sie geheißen, und habe da immer, unsinnigerweise habe ich da nebendran gebetet und gelernt aus meinen Ordnern. Also es war auch ganz komisch irgendwie alles. Und als dann die Maria verstorben war, sind wir eben immer ins Grab. Und da war es so, immer wenn wir am Grab waren, kam ein Rotkehlchen. Und für mich war das so, vielleicht schickt Gott da Zeichen, ich bin da, ich schaue auf euch, ich zeige mich in Form von diesem Rotkehlchen. Das Rotkehlchen kommt auch immer wieder zwischendrin im Leben, wo ich mir denke, Mensch, da ist sie wieder, die schaut auf uns, wie geht's uns? Und während der Zeit mit Alena, wo das so schwierig war, gab es ja immer so eine innere Stimme, die gesagt hat, die Lena hat es im Frühjahr geschafft. Bleib ruhig, die Lena hat es sicher im Frühjahr geschafft. Und als dann eben dieser Termin im März, diese Operation rum war und die Lena auch da auf der, das war dann zum Glück die normale Kinderklinik, fertig war und wir wussten, heute können wir packen, wir können jetzt dann gehen, bin ich mit der Lena eben nochmal, bevor wir vom Taxi geholt wurden, raus auf den Balkon und habe da einfach noch ein bisschen frische Luft geschnappt, weil da drinnen ist ja auch nicht so gut. Und dann sind wir da auf dem Balkon gestanden, die Lena und ich. Und das war so Richtung Schlossgarten raus. Und da ist sowieso die Natur so schön, die Bäume und alles. Und ungelogen, es kam wirklich, das Rotkehlchen hat sich auf dem Balkon gesetzt und ist eine Zeit lang sitzen geblieben. Und die Lena und ich haben es nur ruhig angeschaut, weil ich gesagt habe, bleib jetzt mal ganz ruhig, Lena, dass das nicht wegfliegt. Und es war für mich so ein Gänsehautmoment, wo ich wieder gehört habe, sie hat es im Frühjahr geschafft. Und dann dieses Rotkehlchen. Und ich glaube, er zeigt sich wirklich in allem, wenn man nur genau hinschaut, ob es jetzt auch nur am Himmel mal eine Wolke ist, wo sich als Engel zeigt oder eben da jetzt als Rotkehlchen. Man muss im Leben vielmehr wirklich in die Natur gehen und das wirklich mal betrachten, wo er sich überall zeigt. Und es war für mich dann auch nochmal so, wo ich dann echt weinen musste draußen und die Lena in den Arm genommen habe und gesagt, Mensch, Lena, schau mal, die Oma Maria war auch da. Ich weiß zwar nicht, wie die Lena das jetzt verstanden hat, weil sie eigentlich ein Vogel ist, aber trotzdem war es irgendwie so ein Moment, wo die Lena auch ganz ruhig war nochmal, wo ich mir gedacht habe, das ist ja ein Kind, die war vorher aktiv, ist rumgerannt, ja dann auch schon, und war auch in dem Moment ganz ruhig. Und dann habe ich gedacht, das ist schon, wie er in den Kindern da drin ist, ne, und in Zeichen sich da wirklich zeigt. Und ich freue mich so, dass ich das heute wirklich mitteilen kann, dass da viele Menschen wirklich mal drauf achten sollen und schauen, wie er sich überall zeigt. In so vielen Dingen, wo man in unserem hektischen Alltag vielleicht gar nicht mehr sieht, weil man immer so in seinem Alltag drin ist und in seinem Trott.
Sind Sie aufmerksamer geworden durch diese Zeit mit Lena?
Viel aufmerksamer, und ich habe durch die Zeit viel mehr Menschen kennengelernt, die auch an Gott glauben und die mich aber auch immer wieder ansprechen und wir darüber reden. Ich habe vorher noch nie so viel wie jetzt über Jesus geredet wie jetzt. Ich habe zwar gebetet, aber es kommt dann einfach, man findet sich irgendwie. Wenn man mal anfängt, das Gespräch über Gott, dann sieht man erstmal, wie viele Menschen eigentlich doch auch gläubig sind. Egal, ob sie jetzt in die Kirche gehen oder nicht, aber es zieht dann jetzt wieder noch mehr hin, muss ich sagen. Da mehr ihm Dank zu erweisen und ja, einfach für das Wunder, was er da geleistet hat mit Alina und auch mit den anderen Kindern, weil die Reha, da wusste ich ja auch nicht, geht es spurlos an uns allen vorüber. Die Großen, die hatten ja auch eine Angst. Erst die Angst mit Alina, dann kam Corona. Jetzt hat man ja wieder Angst vor diesem Krieg. Also das ist schon wirklich, mit was für Ängsten die Kinder unterschwellig aufwachsen, unsere Großen, und auch der David versteht es ja noch gar nicht. Wo ich mir auch denke, die auf der Reha haben gemeint, die haben das jetzt so gesehen, die Lena ist gesund und für die ist das jetzt gut. Und das ist so schön, wo ich mir denke, da hat er bestimmt auch geholfen, weil da hätten auch bestimmt viele psychische Schäden mit hängen bleiben können bei den Großen oder Ängste oder ja, weil man ja auch weniger Zeit für sie hatte, einfach in der ganzen schweren Zeit.
Und das Glaubensleben in der Familie, hat sich das verändert?
Wir beten wieder mehr, also auch, ja, ich muss zugeben, wir haben nicht immer gebetet vorm Essen, das ist wieder mehr da, und wir versuchen jetzt auch, dass man die Kinder, also der Patrick war früher Ministrant, dann jetzt Teenager, hat er nicht mehr so Lust, hat es jetzt aber auch mitbekommen wieder und ist da mit mir auch, wo ich vorher nie gedacht hätte, da ins Gespräch gekommen und hat gesagt, Mensch Mama, du hörst doch immer das Lied Amen, kann ich das zum Einschlafen nochmal hören? Und glaubst du, der liebe Gott ist für mich auch so da wie für die Lena, oder ist der da nur so für die Lena da? Und dann habe ich gesagt, nein, der ist für dich genauso da. Das heißt nicht, dass das jetzt nur bei der Lena so war. Wenn du was hast, ist der genauso auch für dich da, weil er war dann so in dem Ding, nur die Lena kriegt es und er nicht. Also
das Kind erkennt ja, die Aufmerksamkeit der Mama ist gerade ganz bei der Lena und nicht bei mir. Und das wird dann sicherlich übertragen auf die Beziehung zu Jesus und ihm dann deutlich zu machen, er ist immer da. Für jeden in Fülle.
Ja, das ist schon toll. Und auch, dass er dann immer dieses Lied hören wollte, von sich als Jugendlicher aus auch. Und ich hoffe, ich kann ihn jetzt da wirklich wieder mehr, also auch die Laura, dass man die alle wieder jetzt mal mehr in den Gottesdienst mit so reinbekommt. Ich möchte es jetzt auf jeden Fall, das ist jetzt so mein nächstes Ziel, alle wieder mehr so da Sonntag in die Kirche. Weil man dann ja auch mal sagt, Mensch, wenn die so klein sind, dann rennen die rum und stören und so. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, die Leute stört es ja eigentlich gar nicht. Man ist es selber als Mutter, wo denkt, oh Gott, es ist ja schön, wenn Kinder und Jugendliche in die Kirche gehen wieder und es wieder neu aufblühen darf alles.
Sie haben schon gesagt, das Glaubensleben in der Familie hat sich verändert. Wie ist das mit Ihrer Beziehung zur Kirche?
Also ich, das ist jetzt fast so, wie als brauche ich es, wie eine Sucht geworden. Also es ist ganz komisch. Ich habe, wie gesagt, früher war ich in Nürnberg mit meinem Mann in der Frauenkirche viel, da hat man noch keine Kinder. Das war immer ganz toll, da war so Experiment Leben, Gottesdienst. Das hat einem immer ganz viel Kraft gegeben, wenn die Predigt auch so einem viel Kraft gibt. Das ist auch mal für die Woche gut, finde ich. Dann hat man ja durch die Kinder eine lange Pause. Und dann merke ich jetzt erst, wo das jetzt sich wieder so entwickelt, dass mich zum Beispiel hier vom Gebetshaus auch viele fragen, na, magst du nicht mal Dienstag oder Donnerstag früh mit in den Gottesdienst? Und jetzt gehe ich echt Dienstag und Donnerstag früh in den Gottesdienst, weil ich es einfach brauche. Also das ist, es zieht einen immer mehr dahin. Und der Wunsch, noch mehr Menschen da wieder zu begeistern, dass sie da kommen und wirklich mitbeten.
Sind Sie, Frau Miller, jetzt in irgendeiner Funktion oder Aufgabe eingebunden in die Gemeinde?
Also das kommt immer so auf einen zu. Ich wollte ja eigentlich viel mehr danken, dass das alles sich so entwickelt hat. Gott danken und mehr machen, wusste aber immer nicht wie. Und wir sind ja immer die Lena und der David. Wir sind immer mit dem Kinderwagen an der Kirche vorbei, haben da die Kerze für die Lena angezündet und für die ganze Familie. Und da war es dann auch so, wie das dann der Lena besser ging und wir daheim waren wieder, stand eben der Kaplan da mit noch einer Bekannten. Und wir sind so vorbeigelaufen und wir wollten schon wieder gehen. Und dann haben sie gerufen, halt, komm doch nochmal zurück, Andrea. Wir wollen dich da was fragen. Wir sind jetzt da in so einem Church at Five Team, heißt es, also so ein Visionsteam, wollen da was noch, die Leute noch mehr bewegen zu kommen. Also das bleibt da ganz normale Eucharistie, mit Eucharistiefeier, Gottesdienst, aber wir wollen einfach noch mehr Willkommenskultur reinbringen und die Menschen, die vielleicht auch nicht so glauben, wieder mit in die Kirche bringen. Und hättest du Lust, da mitzumachen, zu überlegen, wie wir das umsetzen können? Und da haben wir jetzt auch regelmäßige Treffen und hoffen, dass wir das dann am Pfingsten dann in den Startlöchern stehen wir dafür praktisch genau können und umsetzen.
Haben Sie da auch erkennen dürfen, welche Gaben Jesus Ihnen gibt, was er Ihnen schenkt und womit Sie sich einbringen können?
Also ich wusste selber nicht. Es kommt wirklich immer, wenn Sie jetzt so fragen, ist interessant, das sieht man jetzt erstmal, wie das auf einen zukommt, wie er das doch steuert, ne? Da war es dann auch wieder so, dass diese Personen gemeint haben, es gibt jetzt so einen Mein-Potenzial-Entdecken-Kurs und hättest du dann nicht Lust zu kommen, dass du weißt, sind eigentlich deine Gaben, weil man selber weiß ja die Gaben nicht oder denkt, das ist die Gabe und das ist ja gar nicht die Gabe, die man hätte eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme da gern. Und da war eben dieser erste Abend, wo wir uns einfach mal kennenlernen durften und jeder durfte so erzählen, was er denkt, was er für eine Gabe hat. Und da war es auch so, das war gerade die schwere Zeit mit Alina auch, wo ich gemerkt habe, Mensch, man kann vielleicht wirklich als Gabe haben, dass man betet für andere. Das kriegt jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit so mit, aber da habe ich gespürt, es geht irgendwie ganz gut. Und wie ich das so erzählt habe in der Runde, sind mir die Tränen geflossen, weil das hat mich dann so ergriffen selber. Und dann bekommst du dann so einen Fragebogen, wo du dann selber über dich ausfüllen musst und auch andere Menschen, wie jetzt die Eltern oder Freunde, dürfen das auch über dich ausfüllen. Und da kam eben raus, die Gaben, die er mir gegeben hat, sind Gebet und Glaube. Und das habe ich auch in der ganzen Zeit mit Alina festgestellt. Das Gebet war die ganze Zeit dabei. Und der Glaube, dass es schafft, der Glaube an Gott auch. Und jetzt versucht man natürlich, das irgendwie in das, was er einem mitgibt, auch dann umzusetzen. In die Realität umzusetzen und auch für andere zu beten. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch gestern gemacht. Da war meine Mama mit im Gebetshaus. Haben wir gebetet, dass ihre Augen wieder besser werden, weil sie eben so schlecht sieht und da auch immer regelmäßig Spritzen in die Augen bekommt und habe auch gemerkt, wie ihr das gestern gut getan hat, aber nicht, weil ich denke, ich kann jetzt heilen, sondern weil Gott uns diese Kraft schenkt, den Menschen, dass die Heil erfahren, also dass wir in der Gemeinschaft einfach helfen können, andere heil werden zu lassen und wenn es nur im Inneren ist vielleicht, auch wenn es vielleicht gar nicht weggeht, aber dass sie vielleicht innerlich sogar nicht unzufrieden ist mit der Situation und es auch annehmen kann. Oder es verändert sich vielleicht auch noch, das weiß man nicht.
Und wie sieht es heute aus mit Ihrem Vertrauen?
Genau, jetzt steht dann wieder die nächste Kontrolle an.
Bei der Lena?
Bei der Lena, genau. Diese Nachsorgeuntersuchungen sind immer alle 3 Monate. Die werden dann irgendwann, wenn alles gut läuft, auf ein halbes Jahr ausgeweitet, dann auf ein Jahr und so weiter. Aber im Moment sind wir eben noch im 3-Monats-Rhythmus. Und da merke ich jetzt schon wieder, das ist nächste Woche, wie in mir das arbeitet und wie ich da doch wieder in dieses alte Fahrwasser komme, dass ich oft weine und Angst habe. Und sie hat jetzt auch eine leichte Erkältung, wo hinterm Ohr leicht die Lymphknoten entzündet sind, wo man sich denkt, Mensch, bitte nicht, lieber Gott, der Albtraum, da zitterst du dann am ganzen Körper und denkst wieder, bitte nicht. Und da ist es auch so, dass er da innen in einem spricht und sagt, Mensch, jetzt hast du doch schon so viel erleben dürfen. Du hast erleben dürfen, dass die Lena so was Großes, so eine schwere Erkrankung heil überstanden hat. Dass uns hat alle 6 der Coronavirus erwischt. Da wusste ich auch nicht mit der Lena, mit der Vorerkrankung, wie wirkt sich das auf die Lunge aus und so. Dass sie das mit einem leichten Schnupfen auch weggehustet hat und alles und geschnupft hat, dass das gut war und immer diese Ängste, die in einem sind, dass ich da, glaube ich, Stück für Stück dran reifen muss, dass Gott wirklich da ist und ihm jetzt wirklich mal vertrauen. Weil die Ängste vom Krieg jetzt wieder, es ist ja immer eins nach dem anderen so gekommen, ne? Wo ich mir denke, jetzt hat er sich so aufgebaut, jetzt reicht's dann mal. Aber er ist einfach da und ich denke, da jetzt auch einfach zu vertrauen, das wird auch das wieder jetzt mit dem schlimmen Krieg auch wieder gut werden. Und dass da, wenn da wieder viele dafür beten, dass das vielleicht auch wieder gut wird. Und ich glaube da auch wieder fest dran, dass das auch wieder gut wird. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, warum. Seitdem das mit Alena passiert ist, ist es nochmal eine andere Sichtweise. Nicht so negativ wie vielleicht vorher, wo man denkt, naja, es wird, geht nicht gut aus oder so, ne?
Gibt es etwas, was Sie als betroffene Mutter, die so eine tiefe Zeit erlebt hat, sowohl was den Schmerz, das Leid angeht, aber eben auch die Gnaden, die Gott ja dann dem Kind und der ganzen Familie geschenkt hat und was Sie erleben durften in der Kinderkrebsstation, gibt es da etwas, was Sie anderen mitgeben möchten?
Also, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist wirklich, dass man, wenn man so was Schlimmes erlebt, weil ich erst immer überlegt habe, wie kann ich denn zu Gott beten, dass es eigentlich egal ist, wie man zu Gott betet. Man kann, ich habe eigentlich das tiefste Gebet empfunden, indem ich einfach entweder in Gedanken oder auch in Worten mit ihm gesprochen habe und ihm das erzählt habe alles. Also natürlich auch Gebete dazu, als zum Festhalten dran, wie jetzt Maria, die Knotenlöserin habe ich als Novene dazu genommen. Das ist ganz, ganz toll, wenn man da wirklich Sorgen hat, dass man sowas, so eine Novene sich dazu holt, wo man sich dran festhalten kann, aber auch so, wie man es einfach ihm die Sorgen bringen kann und ihm so sagen, man kann nichts falsch machen. Er nimmt einen voll so an, wie man ist. Und wenn man auch manchmal verzweifelt und denkt, hört er einen jetzt überhaupt, weil manchmal kommt man so in Momente, wo man denkt, der ist doch gar nicht da, das gibt's doch gar nicht, dann wirklich trotzdem auch an solchen Tagen, dann betet man halt an dem einen Tag nicht so viel, aber dann kommt es vielleicht wieder am nächsten Tag. Das habe ich gemerkt. Das sind ja auch so Höhen und Tiefen, die man dadurch lebt mit dem Kind. Und es kommt immer wieder, also diese Kraft kommt immer wieder. Und wenn es nur ist, in die Natur zu gehen und da wirklich mal aufmerksam zu schauen, ob es jetzt eine Wolke ist, die sich irgendwie zeigt als Engel oder ich glaube ganz viel daran. Oder ob man mal ein Wort hört von einem anderen lieben Menschen, wo man weiß, na, kam das jetzt wirklich durch den Menschen oder hat da Gott durch den gesprochen? Oder in der Predigt auch, dass man sich da vielleicht das auch wiederholen kann, die Kraft. Ich habe auch angefangen, die Bibel habe ich vorher noch nie gelesen, obwohl ich katholisch bin, muss ich zugeben, mir jetzt dann so eine Bibel-App runterzuladen, wo das immer jeden Tag nur eine kleine Einheit ist für mich, weil man hat ja nicht so viel Zeit als Mama, wo man eine Bibelstelle dann lesen kann oder vorgelesen bekommt und dann wird es auch nochmal im Kontext einen erklärt. Das sind auch so Sachen, die mir da auch noch viel ja, in solchen schweren Zeiten da gegeben haben, Kraft gegeben haben.
Danke, Frau Miller, dass Sie diese Erfahrung mit Lena mit uns geteilt haben. Es ist immer wieder erstaunlich, berührend, faszinierend zu hören, wie Gott sich zeigt, in welchen Facetten. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.
Danke auch. Es hat sehr gut getan, darüber zu sprechen. Danke.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Zeugnis von Andrea Miller noch einmal hören möchten, dann finden Sie dieses in Kürze unter www.horeb.org in unserer Radio Horeb Mediathek in der Rubrik Spiritualität. Oder Sie können sich bei unserem Hörerservice eine CD bestellen unter der Nummer 08328 921 120. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Britt Bergen. Seien Sie in Gottes Hand geborgen.